Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Seattle Kraken und es gibt zum Abschluss der Folge ein Interview mit Philipp Grubauer, dem deutschen Torhüter der Seattle Kraken. Da bin ich ganz froh, dass das geklappt hat. Hatte ich Anfang der Saison oder vor der Saison im Grunde schon mal angefragt. Dann ist das Ganze ein bisschen im Sand verlaufen, zu Beginn der Saison eben. Und das war dann relativ kurzfristig, dass sich das Interview mit Philipp ergeben hat. Also da war ich ja ziemlich überrascht und dann auch froh, dass das so geklappt hat. Aber bevor wir da auf das Thema dann eingehen und uns auch ein bisschen anhören, was Philipp über die Saison und auch über das, was vielleicht er so geleistet hat oder was er auch in der Vorbereitung machen muss, sich Gedanken macht und da etwas zu sagt, schauen wir mal insgesamt auf die Seattle Kraken, denn da ist es ja schon so, dass die Mannschaft eine vollkommen andere Ausgangsposition im Moment hat, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Da sind sie dann als letztes Team oder als eines der Wildcard-Teams in die Playoffs reingerutscht und in dieser Saison werden sie die Playoffs, wenn nicht irgendein Mega-Wunder noch passiert, verpassen. Und da gibt es ein paar Gründe dafür und wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist vielleicht der Hauptgrund, dass die Offensive, die im letzten Jahr ja eine sehr, sehr gute Offensive war mit mehr als 3,5 Toren pro Partie, dass die sehr viel an Durchschlagskraft verloren hat. Tatsächlich ist der Wert eben von 3,5 auf 2,6 ungefähr gefallen, also 0,9 Tore pro Partie. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann eben auch sagen muss, da wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Da geht Philipp nachher auch nochmal ganz kurz drauf ein. Und erstaunlicherweise ist die Defensive und auch die Torwartleistung, die sind sogar besser geworden im Vergleich zur letzten Saison. Da war der Gegentorschnitt noch 3,07, in diesem Jahr ist das 2,85. Und auch wenn man auf die individuellen Zahlen guckt, der Torhüter, auch da ist es so, wenn man das Ganze vergleicht mit dem letzten Jahr, da waren alle drei, Joe Decourt, Philipp Gruber und Martin Jones, so war es im letzten Jahr, die waren alle drei negativ, was die Goals Save Above Expected Werte betrifft. Und in diesem Jahr ist es so, dass Joe Decourt 7,1 hat als Pluswert, 0,8 Chris Drieger und Philipp Grubauer minus 7. Also die Zahlen sind insgesamt, wenn man das zusammenrechnen würde, ein Tick besser, was die Torhüter betrifft. Und das schlägt sich dann auch in diesem Gegentorschnitt nieder. Übrigens, kurze Anmerkung, das wird in dem Interview von Philipp dann nicht rauskommen. Und zwar ist das Interview so gewesen, ich hatte da mit einem Kollegen aus Deutschland zusammen den Call und die ersten 10 Minuten habe ich im Prinzip meine Fragen gestellt, dann hat der Kollege Fragen gestellt und dann ist es so gewesen, dass ich am Ende nochmal eine Frage, die Frage werdet ihr dann glaube ich auch identifizieren können, dort nachgestellt habe. Aber ganz interessant war, den Teil von dem Kollegen, wenn wir einmal kurz nachgucken, nicht, dass ich den Namen hier falsch ausspreche, den Teil von dem Kollegen, den habe ich in dem Fall dann rausgeschnitten und zwar war das von Timo Helfrich und der arbeitet anscheinend an einem Feature für Dump and Chase, wo es um Torhüter geht und da wollte ich nicht dieses Feature und die Inhalte des Magazins dann vorwegnehmen, also wenn ihr Dump and Chase folgt, da werdet ihr dann sicherlich den Hinweis darauf bekommen. Ich werde auch Timo nochmal fragen, wann die Folge rauskommt, wann das Magazin rauskommt, nicht die Folge. Und dann kann er mir vielleicht einen Hinweis geben. Aber was ich ganz interessant fand, war, Philipp Grubauer hat da auf die Frage geantwortet, was denn für ihn so ein Wert oder eine Statistik ist, die ausschlaggebend für die Leistung eines Torhüters ist. Und da hat er sich eben auf Werte wie Goals Save Above Expected oder Expected Goals bezogen. Und da ist es natürlich so, dass eben ja, die Seattle Kraken da im Grunde im letzten Jahr und in diesem Jahr auch im Grunde bei Null sind, fast. Letztes Jahr war es eben sogar unter Null und dieses Jahr ist es dann bei Null ungefähr. Also sie kriegen ungefähr so viele Tore, wie sie laut Torchancenstatistik dann eben auch dort kassieren müssten. Also an dem Punkt, an den Torhütern hat es in der jetzigen Saison nicht gelegen. Wenn ich einfach mal auf die individuellen Spieler schaue,
Da ist es schon so, da fallen schon ein paar Dinge auf. Also letztes Jahr Jarrett McCann, eine Wahnsinnssaison, 40 Tore gemacht in 79 Spielen. Der ist im Moment nicht ganz so unterwegs, aber trotzdem hat er die Zahl bestätigt. Er hat nämlich im Moment 27 in 71. Also das kann man schon sagen, er wird jetzt nicht auf die 40 kommen, aber vielleicht so Anfang 30, Mitte 30, da könnte er bei rauskommen. Also das ist eine ähnliche Zahl. Aber wenn man dann weiterschaut, Matty Beniers zum Beispiel, der hatte 24 Tore im letzten Jahr, der steht aktuell bei 12. Daniel Sprong im letzten Jahr sehr, sehr gut unterwegs, der fehlt ihnen natürlich jetzt in dieser Saison. Dann gehen wir weiter bei den individuellen Zahlen. Jaden Schwartz 21, Jordan Eberle 20. Jaden Schwartz ist bei 13, Eberle ja, ist bei 17, okay, aber bei Schwartz sieht man auch wieder leichter Trend nach hinten. Ja, und so kann man das Ganze einfach ein bisschen weiter auch nach unten durchziehen und dementsprechend ist es einfach so, dass die Seattle Kraken nicht die Offensive bekommen haben, die sie im letzten Jahr hatten, nicht so ausgeglichen sind, nicht so auch dann aus allen Reihen Produktion bekommen haben und das ist einer der Gründe, warum es einfach dann letzten Endes nicht mehr so funktioniert hat. Sie sind auch nicht in der Lage, so viele Abschlüsse zu haben wie im letzten Jahr. Auch da, das sind 2 Schüsse ungefähr pro Partie weniger. Aber das Verhältnis ist eben ein ganz anderes als im letzten Jahr. Da war es noch plus 3,5. Also sie hatten letztes Jahr 3,5 Torschüsse mehr als der Gegner. In diesem Jahr hat der Gegner einen Torschuss mehr. Sind so diese kleinen Zahlen, wo man dran ablesen kann, dass es eben ja nicht ganz so funktioniert hat. Die Schussquote insgesamt, das ist eben ein Punkt, den ich auch mit diesen Toren dann quasi anspreche. Letztes Jahr war die Schussquote 9,64, dieses Jahr 9,08. Jetzt, wie gesagt, das hört sich nicht nach viel an, aber das führt eben dazu, dass sie fast ein Tor pro Partie weniger erzielen und dementsprechend ja, sind die Zahlen dann auch nicht verwunderlich. Und auch die ganzen Underlying Metrics, also die Zahlen, die nicht nur die Tore betreffen, sondern eben auch die Anteile und so weiter. Der Corsi-Wert ist um 2% gefallen. Die erwarteten Tore sind um 2% gefallen. Das ist einfach so, auch bei den bei anderen Dingen, da sind die Zahlen negativ. Was ganz erstaunlich ist, die hochkarätigen Torchancen, da ist es sogar so, dass sie in diesem Jahr sich ein bisschen mehr erspielen anteilig als im letzten Jahr. Aber das zeigt eben, dass diese Abschlussquote letztes Jahr so ein bisschen das Bild verfälscht hat. Seattle hatte im letzten Jahr vielleicht, sagen wir mal, 8-10 Punkte mehr dann am Ende der Saison, als es laut Statistik hätten sein dürfen. Und in dieser Saison sind sie dann eben am anderen Ende dieses Pendels, was dann so ein bisschen immer ausschlägt für die Teams. Und Philipp erwähnt das dann auch, sie haben dann vielleicht auch entscheidende Partien gegen Gegner, gegen die sie dann eben gewinnen müssen, vielleicht verloren. Zum Beispiel das Heimspiel gegen Washington spricht er da an. Da haben sie, meine ich, 1-2 verloren. Das sind natürlich Gegner. Klar, die Capitals kämpfen auch um Playoff-Platz. Aber das sind Gegner, da musst du zu Hause eben dann die 2 Punkte holen, um im Playoff-Rennen zu bleiben. Das ist ihnen nicht gelungen. Ein Punkt, den ich so erwähnt habe im Interview, aber der gar nicht so der Riesenfaktor ist, da habe ich danach dann auch nochmal nachgeschaut, sind Verletzungen. Ja, natürlich, Seattle hat auch Verletzungen. Aber sie liegen aktuell bei 135 Man-Games lost. Und das ist eher im Mittelfeld, eher im unteren Mittelfeld. Wenn man jetzt nur die reine Anzahl der Spiele sich anschaut. Dementsprechend würde ich jetzt bei den Verletzungen gar nicht so sagen, dass das ein Riesenfaktor ist. Alle Teams haben Verletzungen und Seattle ist da jetzt nicht extrem mehr gebeutelt gewesen als andere Teams auch. Dementsprechend würde ich das jetzt da als einen der Hauptgründe nicht dort entsprechend lassen. Wie gesagt, die Offensive würde ich schon sehen, dass das eben ein Punkt ist. Torhüter-Position ist eigentlich solide im Vergleich zum letzten Jahr. Und damit hat es für Seattle eben nicht gereicht. Und das, was Philipp nachher auch anspricht, das ist immer einfach der Punkt, der für das nächste und die nächsten Jahre die Zielsetzung sein muss für Seattle, dass sie da versuchen, in dem Fall dann auch ja, einfach eine Konstanz reinzubekommen, dass sie eben nicht mehr diese Schwünge haben, sondern dass sie konstant auch die Tore erzielen, die sie laut Statistik erzielen müssten, vielleicht eben ein Stück weit drüber gehen, ein bisschen mehr das auch verbessern. Das ist sicherlich aus Sicht der Seattle Kraken ein Ziel für die nächsten Jahre. Ja, und apropos nächste Jahre, bevor wir dann in das Interview reingehen mit Philipp, will ich noch einmal kurz auf eine Frage antworten. Die kam auch von Roland Dadat und zwar hat er auch da zur Situation von Philipp Grubauer gesagt. Was sagst du zur Situation von Grubauer in Seattle? Er hat noch 3,x Jahre Vertrag mit 5,9 Millionen pro Jahr Capit. In 2,5 Jahren hat er es nicht über 90% Fangquote geschafft. Mit der Performance, Restlaufzeit und Gehalt hat er ja kaum einen Trade-Wert. Steht da vielleicht ein Buyout im Raum? Team und Management haben ja bei der Siegesserie gesehen, was möglich ist, wenn der Goalie mal konstant mehr als 90% hält und das für einen Bruchteil des Gehaltes. Also klar ist natürlich, Philipp Grubauer hat sicherlich nicht die Leistungen gebracht in den letzten Jahren, die er sich erhofft hat, die Seattle sich erhofft hat. Den Expected Goals Wert habe ich angesprochen, der ist in diesem Jahr negativ. Im letzten Jahr war er in dem Fall dann quasi ausgeglichen mit minus 0,7, also auch nicht das. Er gewinnt eben Seattle in den letzten Jahren einfach keine Spiele. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass es schwierig ist, eben auch wenn er jedes Jahr eine längere Phase hat, wo er verletzt ist. Also das würde ich schon so ein bisschen entschuldigend damit anführen, dass Philipp da eben das Problem gehabt hat, nicht komplett gesund gewesen zu sein. Und vielleicht fehlt ihm dann auch immer so ein bisschen dieser Rhythmus reinzukommen, mit dem Team auch mal dann länger in einer gewissen Frequenz dann auch zu spielen. Und das könnte ein Punkt sein, ja, der ihm dann eben auch die Statistik so ein bisschen dann versaut, weil er da eben einfach nicht so hält, wie er sich das auch vorstellt. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass man im letzten Jahr in den Playoffs gesehen hat, dass er durchaus auch in der Lage ist, seinem Team Spiele zu gewinnen. Und in dem Fall würde ich fast auch sagen, eine Serie. Denn gegen Colorado haben sie eben auch, und ich glaube auch als einer der Hauptgründe, wegen Philipp Grubauer gewonnen. Vielleicht auch eine gewisse Konstellation, dass er sein altes Team besser kannte, wie auch immer, bessere Motivation, das weiß ich nicht. Aber trotzdem ist es eben so gewesen, er hat eine Playoff-Serie gewonnen. Also man kann jetzt natürlich sagen, ja, die Statistiken waren nicht gut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Playoff-Serie musste er erstmal gewinnen. Gegen Dallas war es auch eine lange Serie. Also da, ja, so ein bisschen auch die positiven Sachen vielleicht sehen bei dem, was Philipp da geleistet hat. Zum Thema Buyout muss man sagen, ich habe einfach mal mir diesen Buyout-Calculator bei Cap-Friendly aufgemacht. Und da ist es so, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, also wenn sie ihn jetzt rauskaufen möchten für die nächsten Jahre, dann würde das bedeuten, dass sie bis 2030 noch ihm Gehalt zahlen müssten. Das wären dann im Jahr 1,877 als Gehalt, was einmal das Gehalt ist, was sie ihm bezahlen müssten und eben das auch, was auf dem Salary Cap mit drauf steht. Sie könnten insgesamt, wenn man jetzt nur das reine Gehalt nimmt, 5,6 Millionen sparen, die Seattle Kraken. Also es ist schon so, dass sie ein Zweidrittel-Rate dann hätten. Das wäre jetzt vom Kostenfaktor natürlich etwas, wo man sagen könnte, ja, kann man machen. Allerdings ist es natürlich auch so, also wie gesagt, Philipp Grubauer ist ein erfahrener NHL-Torhüter, der hat einen Stanley Cup gewonnen, der hatte Playoff-Läufe, er hat einen Playoff-Lauf gehabt mit Seattle, also das sind schon Sachen, die ich damit anführen würde. Ich glaube einfach nicht, dass Seattle das Interesse hat, ihn rauszukaufen. Ich glaube auch, dass das immer auch ein Punkt ist, zum einen die Wertschätzung gegenüber dem Spieler. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob er der erste Free Agent war, aber einer der ersten Free Agents, den Seattle verpflichtet hat. Damals eine große Geschichte, dass eben Grubauer als Vezina-Trophy-Kandidat damals dann auch zu Seattle gegangen ist. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Torhüter sich dafür entscheidet für so einen Markt. Also ich finde, auch da gibt es eine gewisse Wertschätzung vom Team gegenüber dem Spieler. Dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wenn man einen Spieler rauskauft, der noch Vertrag hat, das sehen auch andere Spieler. Und da ist es auch schon so, dass man sich als Franchise einen gewissen Ruf erarbeitet, wenn man denn solche Spieler rauskauft. Also ich glaube halt insgesamt die Gemengelage, wie gesagt, Grubi scheint sich da sehr wohl zu fühlen in Seattle. Es ist auch so, dass, glaube ich, die Wertschätzung für ihn da ist. Er ist bei den Fans, meine ich, beliebt. Ich habe jetzt, wie gesagt, habe jetzt nicht so mitbekommen, dass er immer derjenige ist, bei dem man die Niederlagen festmacht. Das wird schon so sein, dass es Spiele gibt, wo die Fans dann auch sagen werden, ja, ne, das ist dann eher etwas, wo Grubauer uns hätte helfen können, hat er nicht. Aber trotzdem glaube ich, insgesamt passt es mit Seattle und Philipp Grubauer und deswegen glaube ich nicht, dass sie ihn da rauskaufen werden, zumindest nicht jetzt in diesem Sommer. Weiß ich nicht, wie es dann in ein oder zwei Jahren aussieht, kann ich mir aber ehrlich gesagt, ich kann jetzt auch nochmal gucken, wie es zum Beispiel wäre, wenn man jetzt sagt, man will ihn in zwei Jahren rauskaufen, dann sparen sie da eben nochmal 1,5 Millionen, weil das Gehalt nicht mehr so hoch ist. Das könnte man vielleicht noch überlegen, weil dann das Gehalt insgesamt, was sie ihm zahlen müssen, also die tatsächliche Dollarsumme, die fällt jetzt in den nächsten Jahren. Vielleicht wird das dann nochmal ein Thema. Aber ja, wie gesagt, meiner Meinung nach wird Philipp Grubauer seinen Vertrag erfüllen bei den Seattle Kraken. Ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt einmal kurz drauf gehen, wie die Trade, Modified No Trade Clause, was steht da drin? Kann ich das hier irgendwo sehen? Sehe ich jetzt auf den ersten Blick hier nicht. Ja, kann ich euch jetzt nicht direkt was zu sagen. Ah, okay. Player submits a 10-Team No Trade List. So, das heißt also, ab der nächsten Saison kann Philipp sagen, zu den Teams, zu den 10 Teams möchte ich nicht. Aber wie Roland das auch schon gesagt hat, die nächste Frage ist natürlich ein Torhüter, der jetzt die letzten Jahre nie über Null war, was Goal Save Above Expected betrifft. Den wollen vielleicht andere Teams auch nicht haben. Also ich glaube nicht an einen Buyout, einen Trade vielleicht eher Richtung Ende des Vertrages. Und ansonsten grundsätzlich finde ich auch, dass Philipp dazu passt, zu den Seattle Kraken. Die Zahlen müssten halt einfach besser werden. Vielleicht, wie gesagt, wenn er nächstes Jahr mal eine Saison hat, wo er nicht verletzt ist, dann könnte das da an der Stelle dann auch passen. Damit erstmal meine Einschätzung zum Themenkomplex Seattle Kraken und Philipp Grubauer. Und dann, nach dem ganz kurzen Break, hört ihr Philipp im Interview. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei und dann hört ihr mich ganz kurz nochmal nach dem Interview mit Philipp.
Erstmal ist die Frage, wie fit bist du? Bist du im Moment, sagst du, bist du komplett gesund? Du hattest ja ein paar Verletzungen, auch im Verlauf dieser Saison leider wieder. Wie ist so der Status, wenn du sagen würdest, körperlich, wo bist du im Moment, auf welchem Level?
Ja, ich bin ja schon wieder seit Mitte Januar wieder dabei. Also von daher wieder 100% seit Mitte Januar. Von der Hinsicht gibt es eigentlich keine nachhaltigen Geschichten mehr.
Jetzt gab es gerade heute ein Interview mit Martin Brodeur, der hat sich so ein bisschen über das Torwartspiel geäußert und hat so gesagt, das ist eigentlich sehr, ja, ich würde es mal mit wechselhaft übersetzen. Also er hat gesagt, es gibt nicht mehr die Goalies, die 70 Spiele machen, 75 Spiele machen. Wie ist das so aus deiner Sicht in den letzten Jahren an Entwicklungen, die sich da vollzogen hat, mit keine klassische 1A mehr, sondern eher so diese Doppellösung? Wie ist das so aus deiner Sicht als Torwart selber?
Ja, wenn man mal das Ganze oder besonders mal in meiner Karriere bis jetzt nachverfolgt, vor 10 Jahren war das Eishockeyspiel ein bisschen anders in der NHL, wie es jetzt ist. Die Jungs, die jetzt in die Liga oder die letzten 5 Jahre in die Liga gekommen sind, die sind besser präpariert. Die kommen schon mal eigentlich fit rein. Und früher, wie Martin Brodeur noch gespielt hat, haben die eher das Trainingcamp hergenommen, um in Game Shape zu kommen. Von daher Material, jeder schaut jetzt plötzlich Videos vom Gegner. Das war vor 10 Jahren auch schon, aber jetzt noch intensiver wie vor 10 Jahren oder wie damals Martin noch gespielt hat. Also von daher wird das Spiel einfach immer schneller. Und besonders für die Torhüter-Position ist mehr East-West anstatt Nord-Süd. Von daher fallen natürlich auch mehr Tore und das Material verändert sich. Jungs schießen härter, wie sie damals mit Holzschläger geschossen haben. Und deswegen ist es für einen Torhüter speziell schwer, 70 Spiele im Stück zu machen.
Jetzt, du hast ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, auch Vorbereitung ist schon ein bisschen anders, Videostudium. Wenn du dich vorbereitest auf einen Gegner, was sind da Dinge, die du dir anschaust? Schaust du dir da oder kriegst du dann im Prinzip ein Videopaket? Gibt es da irgendwelche ein, zwei Metrics oder Statistiken von den Gegnern, wo die Coaches dir sagen, da gibt es einen Trend, die schießen gerne auf die Fanghard oder die schießen dahin? Gibt es da irgendwas?
Ja, mittlerweile ist ja alles Analytics. Wir haben natürlich als Mannschaft haben wir unsere Meetings und dann haben wir separat aus Torhütergruppe Joey und mit dem Torwarttrainer, mit dem Stevie unsere separaten Meetings, aber wir schauen jetzt da eigentlich nicht auf den Gegner. Natürlich, wenn die Tendenz ein bisschen da ist, schauen wir, was hat der Gegner die letzten 10 Spiele gemacht, aber ich spiele jetzt eine Mannschaft nicht unbedingt anders, was wir noch nie gesehen haben, wie eine andere Mannschaft. Also von daher ist es eigentlich ziemlich alles dasselbe. Wir fokussieren uns da mehr auf uns selber und was wir verändern können, weil es gibt Es gibt sehr viele Situationen, die ähnlich sind, aber keine Situation ist gleich. Also anderer Speed, anderer Winkel, andere Schlägerhaltung. Von daher kann man im Training und analysieren und einen Kopf drüber machen, ja, was macht er, und dann im Spiel kommt es eigentlich komplett anders oder kommt es eigentlich gar nicht vor, und dann hast du den ganzen Aufwand betrieben. Natürlich ist es manchmal hilfreich, wenn wir zum Beispiel ins Penalty-Schießen gehen, dass man weiß, gegen wen man jetzt, ich glaube, das letzte Penalty-Schießen war gegen Boss danach, wenn der zum Beispiel runter auf dich läuft, was sind seine Moves. Aber nur weil du das vorher gesehen hast, bedeutet es das nicht, dass es dann auch, in der Situation dann auch macht. Also es ist manchmal hilfreich zu wissen, aber es kann dann auch natürlich nach hinten losgehen.
Du hast eben auch Schüsse und Schläger erwähnt. Ich hatte mit Marc-André Fleury in Stockholm mich ein bisschen unterhalten, auch über Conor Bedard und über den speziellen oder die spezielle Art, wie er schießt. Gibt es für dich Spieler, wo du sagst, da ist es extrem schwer aus meiner Sicht, das zu lesen? Ich höre immer wieder auch einen Pastrnak vielleicht, einen Matthews, weil die sehr schnell sind, auch beim Abdrücken sozusagen. Gibt es da für dich jemanden, wo du sagst, das ist für mich so jemand, da ist es wirklich extrem schwer zu sehen, wo du hinschießt, wie er schießt?
Ja, also Matthews, klar, also der kann seine Tore schießen. Das zeigt ja, dass er die ja von alle Winkeln oder ja, der schießt ja nicht wie der Obi immer bloß vom Powerplay. Also Obi kann ja auch von anderen Orten praktisch sein Tor erzielen, aber er ist halt stark im Powerplay, und so ist halt Matthews irgendwo anders. Natürlich McDavid mit seiner Schnelligkeit, mit der Übersicht vom Leon, sind die zwei sehr ja, schwieriges Thema für die Torhüter, aber mittlerweile kann ja jeder in der Liga schießen. Das heben sie dann die einigen ab von den anderen ein bisschen. Ovechkin mit seinem One-Timer, also er hat bis jetzt, keine Ahnung, 850 Tore geschossen, und die hat er für einen Grund geschossen, und nicht bloß gegen einen Torhüter, sondern gegen mehrere Torhüter über die Jahre. Also Ovechkin ist mit seinem One-Timer brandgefährlich, McDavid, Matthews, Crosby, also die können aus jeder Situation, Leon, natürlich das Ding halt am reinhauen. Aber jetzt nochmal auf die Frage zurückzukehren, ist so ein wirklichen Spieler, wo er jetzt sagt, ja, da haben wir jetzt ein Problem, den Schuss zum Lesen, kommt immer auf die Spielsituation drauf an.
Jetzt habt ihr letztes Jahr die Playoffs erreicht. Auch fand ich für ein Team, was das erste Mal in Playoffs war, auch sehr, sehr gut gespielt. Zwei enge Serien gehabt. Jetzt lief es dieses Jahr nicht ganz so. Kannst du das als Torhüter an bestimmten Dingen festmachen? Ich meine, ihr habt auch wieder Verletzungsprobleme gehabt, Abwehr auch vor allem. Aber kannst du das auch aus deiner Sicht irgendwo auch an Dingen auf dem Eis direkt festmachen, in der Spielweise, was vielleicht so ein bisschen fehlt im Vergleich zum letzten Jahr?
Ja, wenn man auf das Ganze so ein bisschen blickt, wir haben weniger Tore geschossen wie letztes Jahr. In der Liga ist es extrem schwer, wenn es bloß ein Tor schießt oder zwei Tore schießt. Das war ein Hauptgrund, und dann sind wir als Mannschaft in den Situationen, wo wir gegen wichtige Gegner gespielt haben, wo es eigentlich um den Playoff Kampf geht. Also letzte Woche oder vor 2 Wochen haben wir gegen Nashville gespielt, dann haben wir daheim gegen Washington verloren. Also in den schwierigen Spielen haben wir als Mannschaft einfach nicht gut genug gespielt. Wir haben alles gegeben, aber leider nicht die Punktequote, die wir braucht haben in dem Moment. Und dann sind wir eigentlich ziemlich inkonstant gewesen das ganze Jahr. Also wir waren nie konstant. Wir haben immer dann 5 oder 6 Mal gewonnen, dann haben wir mal Erfolgsserie gehabt, und dann haben wir wieder 6 oder 7 Mal verloren. Und das auf und ab und auf und ab, das müssen wir in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr auf alle Fälle ja, in den Griff kriegen, weil die guten Mannschaften, die fangen vom ersten Spiel an und die spielen konstant durch das Jahr durch und kommen dann mit Schwung in die Playoffs, und das hat uns das ja gefällt.
Wenn du jetzt mal schaust, du hast ja jetzt drei NHL-Standorte im Prinzip schon gehabt. Aber wenn du jetzt einfach mal auf das Drumherum schaust, Seattle ist eine neue Franchise, das andere waren zwei, sage ich mal, etablierte Franchises. Was sind so Gemeinsamkeiten, wo du sagst, das ist so klassisch, das haben alle Hockeymärkte zusammen, und was sind Unterschiede, die Seattle so speziell machen, was man auch immer wieder hört, dass es ein Markt ist, der ein bisschen anders auch ist als andere Eishockeymärkte?
Ja, wenn man jetzt auf Seattle schaut, sehr sportfanatische Stadt. Also es geht nur um den Sport in Seattle. Und ich kann jetzt für unseren Verein sagen, dass es einer der besten oder der beste Verein ist, für den ich jemals gespielt habe, weil es einfach von ganz oben an, vom CEO, von den ganzen Eignern bis nach unten, den ganzen Staff, so wie Lindsay, halt wirklich super Leute in dem ganzen Verein arbeiten, die Fans sind klasse und die machen wirklich alles für jeden, der in dem Verein arbeitet. Und dementsprechend sind ja die Fans mit Begeisterung dabei und haben wir im ersten Jahr gesehen, im ersten Jahr waren wir nicht ganz so erfolgreich, es war nur Covid mit dabei, aber die Halle war immer voll und egal, ob wir hinten waren oder vorn waren, wir sind immer angefeuert worden. Gestern, jetzt haben wir 7 oder 8 verloren gehabt, jetzt haben wir gegen Anaheim gespielt und da war so viel Emotion in der Halle und das ist halt einfach geil für so einen Verein zum Spielen und für so Fans zum Spielen.
Danke. Ich hätte noch eine Frage, die haben mir beiden Mädels vorhin beim Abendessen mitgegeben, als ich gesagt habe, ich habe ein Interview. Da haben sie gefragt, wer das denn ist, wo du bist. Und dann habe ich gesagt, naja, Seattle Kraken. Und dann haben sie gesagt, ja, was ist der denn gerne in Seattle, der Torhüter, haben die beiden gesagt. Also sie sind 5 und 7 und haben gefragt, was du gerne isst. Gibt es eine Spezialität in Seattle, die du gerne isst?
Also ich muss jetzt sagen, weil wir ja an der Westküste sind und das Meer und ziemlich viel oder sehr viel eigentlich gefischt wird, frischer Fisch, Lachs. Es wird ja viel Lachs oder frischer Lachs aus Alaska eingeflogen jeden Tag. Und ja, ich bin jetzt Sushi, einfach alles mit Fisch. Also ich habe jetzt da kein, ich
Okay.
muss jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt jeden Abend der Schnitzel.
Und warst du bisher jetzt, warst du auch mal beim Original Starbucks beim ersten? Ich habe ein Feature mit dir gesehen, da hast du, glaube ich, gesagt, da warst du noch nicht.
Also
Bist
beim
vorbeigegangen, aber
Starbucks,
bist noch nicht reingegangen?
ja, bin ich tatsächlich, also ist ja unten beim
Ja.
Pikes Place, da bist du ja fast, ja, jeden zweiten Tag sind wir ja da unten, aber ich war jetzt tatsächlich noch nicht drin, weil jedes Mal, wenn man reingemacht, dann ist die Schlange, glaube ich, einen
Okay, ja.
gefühlten Kilometer lang und, na, aber ist eine schöne Location.
Okay, ja, dann auch von mir vielen, vielen Dank.
Ja.
Dann viel Erfolg, vor allem Gesundheit für den Rest der Saison und dann hoffentlich auch, wenn es klappt, für die WM.
Super. Na,
Vielen
danke.
Dank.
Ja, vielen Dank.
Okay.
Alles klar. Ciao, ciao,
Okay.
Servus.
Das also das Interview mit Philipp Gruber. Denke, da waren ein paar interessante Punkte mit dabei. Und von mir nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr wollt, dass solche Dinge auch öfter passieren, dann sehr, sehr gerne unterstützt mich, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, sagt es weiter, teilt die Folgen. Das hilft mir immer und ich hoffe, dass wir dann auch in Zukunft noch weitere Interviews dieser Art und Weise führen können. Damit noch der Hinweis auf die zweite Spezialfolge, die kommt. Tal Pinchewski, derjenige, der hinter dem NHL Backstory Podcast steht. Den gibt es in der nächsten Spezialfolge jetzt hier zu Ostern. Und ansonsten frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.